Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Der weltgrößte protestantische Verband hat seinen Sitz in Hannover. Er hat große Ziele und ein unscheinbares Zuhause. Wir berichten gleich. Außerdem waren wir für Sie im Martin Luther King Museum in Atlanta, wo an den großen US-Bürgerrechtler und Baptistenprediger erinnert wird. Und schließlich meldet sich unser Westafrika-Korrespondent aus dem Senegal. Er war in der Pilgermetropole Touba und berichtet über den bis heute einflussreichen Moridenorden. Damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Das weltweite Zentrum der katholischen Kirche. Das ist der Vatikan, ein berühmter Ort voller Kunst und historischer Bauwerke. Und wo ist die Weltzentrale der evangelischen Kirche? Ein Pendant zum Vatikan gibt es in der protestantischen Welt natürlich nicht. Aber es gibt die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen. Das ist der weltgrößte protestantische Verband mit 100 Millionen Mitgliedern. Dessen Sitz ist aber weder historisch noch berühmt. Die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen hat ihre Zentrale in Hannover und ist spektakulär unscheinbar, wie Christian Röther festgestellt hat.
Am weltweiten Hauptsitz der reformierten Kirchen kann man leicht vorbeischlendern, ohne ihn zu bemerken. Zwischen Cafés, Bars und einer Buchhandlung weist nur ein kleines Schild hin auf die World Communion of Reformed Churches, die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen. Eine unscheinbare Büroetage in Hannover. Doch diese Einfachheit ist gewollt. Sie ist Ausdruck des gelebten reformierten Glaubens, sagt Chris Ferguson. Der kanadische Pastor und Theologe ist Generalsekretär der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen.
Even if we could have a very large hierarchical infrastructure, we wouldn't.
Selbst wenn wir uns eine große hierarchische Infrastruktur leisten könnten, würden wir das nicht tun. Wir sind eine der mitgliederstärksten christlichen Gemeinschaften weltweit. Aber wir haben die wenigsten Mitarbeiter und die kleinste Infrastruktur.
In Hannover arbeitet nur ein kleines internationales Team. 10 Männer und Frauen aus Deutschland, Ungarn, den USA, Kanada, Jamaika und Indien.
Because we understand that one of the key theological ideas is
eine unserer wichtigsten theologischen Überzeugungen ist das Priestertum aller Gläubigen. Deshalb brauchen wir keine vermittelnde Instanz, also keinen großen Kirchenapparat, sondern wir haben eine direkte Beziehung zu Gott. Wir versuchen, alles Unnötige wegzulassen.
Ein Bilderverbot, wie in reformierten Kirchen, herrscht in der Geschäftsstelle allerdings nicht. An den Bürowänden hängen zum Beispiel gesüdete Weltkarten. Süden ist also oben und Norden unten. Ein Wechsel der Perspektive, denn 80% der Mitglieder der reformierten Weltgemeinschaft leben im globalen Süden, also in Südamerika, Afrika und Asien. Insgesamt hat die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen über 230 Mitgliedskirchen in über 100 Ländern. Zusammen ergibt das laut neuesten Angaben rund 100 Millionen Menschen. Dass die alle miteinander vernetzt werden, das ist der Job von Philip Tennis. Der US-Amerikaner ist im reformierten Hauptsitz zuständig für die Kommunikation.
So one of the aspects of being a worldwide communion is that we're worldwide, right? With many different languages.
Wir sind eine weltweite Gemeinschaft und das bedeutet auch, wir haben viele verschiedene Sprachen und viele verschiedene Arten, unseren Glauben auszudrücken. Auch die technologischen Level sind sehr unterschiedlich. Und deshalb ist es eine große Herausforderung, sich mit allen auszutauschen. Wir nutzen dafür viele Wege, soziale Netzwerke oder unsere Internetseite. Die gibt es in 8 verschiedenen Sprachen, auch in Chinesisch und Arabisch. Aber auch klassische, gedruckte Magazine sind wichtig für uns. So wollen wir den weltweiten Zusammenhalt unserer Gemeinschaft stärken.
So that the cohesion of the communion can deepen and play an important role for people around the world.
Die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen entstand durch einen Zusammenschluss im Jahr 2010. Zu ihr gehören ganz verschiedene Kirchen, zum Beispiel auch Presbyterianer, Unierte und Waldenser. Da bleiben Diskussionen und Konflikte nicht aus, sagt Hans Lessing. Der Missionswissenschaftler ist in der reformierten Geschäftsstelle Referent für Kommunion und Theologie.
Das ist eine unglaublich interessante Herausforderung, eine globale Gemeinschaft zu sein. Eben auch eine theologisch und kirchliche Herausforderung, denn wir lernen von unseren Mitgliedern im globalen Süden, dass es nicht einfach ist, gleichzeitig afrikanisch und reformiert, asiatisch und reformiert und so weiter zu sein, sondern dass da verhandelt werden muss, wegen der sehr komplexen und teilweise auch problematischen Traditionen, die damit auch verbunden sind.
Die Arbeit der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen ist geprägt durch einen kritischen Blick auf die eigene Geschichte.
Die reformierte Tradition ist eben auch verbunden mit Bewegungen wie Sklaverei, wie Apartheid, wie Kolonialismus. Und das ist eine Realität, die die meisten unserer Mitglieder in ihrem Leben alltäglich spüren.
Das vergangene Unrecht kann sie nicht wiedergutmachen. Aber die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen versucht, gegen das von ihr erkannte Unrecht in der Welt anzukämpfen. Aktueller Schwerpunkt ist zum Beispiel ein Programm gegen Rassismus, Nationalismus und autoritäre Herrschaft, so Hans Lessing.
Weil wir feststellen, in vielen Gegenden der Welt kippen Länder, die vorher demokratisch verfasst haben, in eine mehr autoritäre Herrschaftsstruktur. Und wir erleben, dass Religion dabei eine Rolle spielt, um das zu rechtfertigen und zu begründen.
Bei ihren politischen Projekten verliert die reformierte Weltgemeinschaft also nie die Religion aus dem Blick. Deshalb setzt sie bei ihren Kampagnen auch auf die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen, also auf die Ökumene und auch auf die Zusammenarbeit mit anderen Religionen.
Genauso wie Religion benutzt wird, um Rassismus und Nationalismus zu rechtfertigen, gibt es in allen Religionen auch Gegenbewegungen. Und da nehmen wir Kontakte auf und versuchen zusammenzuarbeiten.
Die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen ist weltweit vernetzt, hat ihren Arbeitsschwerpunkt auf der Südhalbkugel. Stellt sich die Frage, warum ist der Hauptsitz dann ausgerechnet in Hannover? 2014 ist die Geschäftsstelle hierhin umgezogen. Vorher war sie in Genf in der Schweiz. Doch das wurde einfach zu teuer, erklärt der Generalsekretär Chris Ferguson.
Simply the fact that being in Geneva was impossibly expensive for a group where the majority of our churches struggle to survive.
Zumal die meisten Mitgliedskirchen ums finanzielle Überleben kämpfen würden. Auf der Suche nach einer günstigeren Alternative setzte sich Hannover gegen andere mögliche Standorte durch. Auch die Südhalbkugel sei eine Option gewesen. Letztlich habe Europa aber viele logistische Vorteile. Und die deutschen evangelischen Kirchen haben der reformierten Weltgemeinschaft ein gutes Angebot gemacht, um sie nach Hannover zu holen. Eine Win-Win-Situation, meint Ferguson.
So we hoped it would be good for the German church and we hoped it would be sustaining for us.
So verfolgt das kleine Team nun also von Hannover aus seine zahlreichen ambitionierten Projekte. Die Reformation sei eben niemals abgeschlossen, meint Chris Ferguson. Und es gebe immer eine Menge zu verbessern.
The ordination of women is still not practiced in all our churches an example.
Frauen werden noch nicht in allen unseren Mitgliedskirchen ordiniert. Geschlechtergerechtigkeit ist also ein Thema für uns. Wir wollen auch indigene Menschen besser einbeziehen. Und auch Rassismus beschäftigt uns nach wie vor. Also, die Kirche muss reformiert werden, immer weiter reformiert werden, damit sich die Welt verändert.
It's the reformation of the church for the transformation of the world.
Die Transformation der Welt, die die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen anstrebt, sie soll gewissermaßen die Verhältnisse auf den Kopf stellen. Auch vom Hauptsitz in Hannover aus, wo bei den Weltkarten der Süden oben ist.
Die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen hat ihren Sitz in Hannover. Christian Röther war für uns dort. Er war Prediger, Bürgerrechtler und Märtyrer. Martin Luther King, von seinem Vater benannt nach dem protestantischen Vorbild Martin Luther. Vor bald 55 Jahren, im Dezember 1964, bekam Martin Luther King den Friedensnobelpreis, weil er sich in den USA unermüdlich für die Aufhebung der Rassentrennung eingesetzt hatte, für die Gleichbehandlung schwarzer und weißer Amerikaner. 4 Jahre später wurde er bei einem Attentat in Memphis, Tennessee, erschossen. Kings Geburtshaus in Atlanta, die Straße, in der er als Kind spielte, und die Kirche, in der er predigte, dieses gesamte Ensemble ist heute ein Museum. Martina Butler hat es besucht.
I'd like somebody to mention that day.
Ich möchte, dass jemand an dem Tag erwähnt, dass Martin Luther King Jr. sein Leben gegeben hat, um anderen zu dienen. Und dass jemand sagt, dass ich versucht habe, jemanden zu lieben. Dass ich versucht habe, das Richtige in der Kriegsfrage zu sagen. Dass ich versucht habe, den Hungrigen Brot zu geben. Ich möchte, dass ihr sagen könnt, dass ich versucht habe, die im Gefängnis zu besuchen. Ich möchte, dass ihr an dem Tag sagen könnt, dass ich versucht habe, zu lieben und der Menschheit zu dienen.
2 Monate nachdem Martin Luther King diese Worte in der Ebenezer Baptist Church in Atlanta gesagt hat, findet hier sein Trauergottesdienst statt. Seine Trauerrede hält King selbst. Seine Witwe lässt die Rede abspielen. Wenige Meter die Straße runter ist die Ikone der Bürgerrechtsbewegung beerdigt. Heute ist all das ein lebendiges Museum, das sich über mehrere Häuserblocks erstreckt. In einer Ecke des Besucherzentrums Geschichte zum Anfassen. Ein Anhänger aus einfachen Holzbrettern, den Judy Forte, Leiterin des historischen Nationalparks, erklärt.
Dies ist der Originalbestattungswagen. Darauf wurde der Sarg zur Ebenezer Church gebracht.
Daneben Fotos von der Bürgerrechtsbewegung, Filme über Kings Leben. Geht man aus dem Besucherzentrum raus, vorbei an einem alten Feuerwehrhaus, steht man genau dort, wo Martin Luther King groß geworden ist. 501 Auburn Avenue. Ein gelbliches Haus mit braunen Fensterrahmen, einer überdachten Veranda und einem kleinen Garten. Hier wurde der Bürgerrechtler geboren. Auf der Straße hat er als Kind viel mit seinem weißen Freund aus der Nachbarschaft gespielt, bis das ein jähes Ende nahm.
Die Eltern des Jungen haben ihm gesagt, dass er nicht mehr mit Dr. King spielen durfte, wegen dessen Hautfarbe. Dr. King war am Boden zerstört und hat das nicht verstanden. Damals hat sein Vater begonnen, ihm beizubringen, dass er nicht mehr und nicht weniger wert ist als sein Freund und dass es nur die geltenden Gesetze waren, die sie trennten.
Besucher stehen im Flur der Kings, können durch ihr Haus gehen. Hier steht die Zeit still. In den Häusern auf der gegenüberliegenden Straßenseite geht unterdessen das ganz normale Leben weiter. In Häusern, die im Zustand der Jahre von Kings Kindheit in den 30er Jahren erhalten werden. Die Häuser gehören zum Nationalpark.
Ja, da leben Leute drin. Wir vermieten die. Wir haben also quasi Sozialwohnungen im Nationalpark.
Ein Nationalpark, ein Straßenblock, ein Museum, ein Friedhof. Der Martin Luther King National Historical Park ist alles in einem. Es ist ein Bogen vom Geburtshaus bis zum Grab. Sein Tod macht Martin Luther King unsterblich. Der Pastor ist gerade mal 39 Jahre alt geworden. Sein Vermächtnis lebt hier in Atlanta weiter.
Martina Butler über das Martin Luther King Museum in Atlanta. Hier ist Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Mamadou Bamba ist ein Marabu, ein islamischer Heiliger aus dem Senegal. Er gründete im späten 19. Jahrhundert den Moridenorden, eine bis heute einflussreiche Sufi-Bruderschaft. 1897 ließ er die Stadt Touba errichten und eine große Moschee bauen. Heute ist Touba eine wichtige Pilgermetropole in Westafrika, eine Stadt, in der Rauchen und Alkohol verboten sind, aber reger Handel getrieben wird. Jens Borchers berichtet aus Touba.
Die Stadt Touba im westafrikanischen Senegal ist keine normale Stadt. Touba ist von der muslimischen Bruderschaft der Muriden gegründet worden. Sie sehen Touba als ihre heilige Stadt. Sheikh Amadou Bamba ist der Mann, der den Orden der Muriden schuf und ihm 1887 mit der Gründung von Touba eine Art Hauptstadt gab. Die Muriden brennen für zwei Dinge, Arbeit und Glaube. Das hat sie gesellschaftlich mächtig und wirtschaftlich sehr erfolgreich werden lassen. Senegals Spitzenpolitiker huldigen dem Generalkalifen der Muriden regelmäßig vor wichtigen Wahlen. Ein Besuch in Touba ist also eine Visite in einer besonderen Stadt. Es ist eine längere Debatte vor der imposanten Moschee der Stadt Touba. Sie dreht sich um die Frage, ob ein deutscher Journalist einfach so hineingehen kann oder nicht. Und wenn ja, welche Teile des riesigen Sakralbaus von einem Nicht-Muslim betreten werden dürfen und welche nicht? Die Moschee ist Tubas größtes Gebäude und das wichtigste Bauwerk in der Stadt der Moridenbruderschaft ist sie sowieso. Die Debatte mit dem Sicherheitspersonal hat sich kurzzeitig entspannt. Wir dürfen rein, in Begleitung allerdings. Mohammed, ein Schrank von einem Mann in einer dunklen Jedaba, führt durch die äußeren Bauten der Moschee. Aber der Saal für die Gebete, sagte mir strikt, der bleibt für mich tabu.
Wir haben euch ja schon akzeptiert, aber es gibt eben Grenzen. Die Außenanlage der Moschee kannst du dir als Tourist ansehen. Aber es ist nicht korrekt, dass jemand, der kein Muslim ist, das Innere der Moschee betritt, also da, wo gebetet wird. Das ist verboten.
Wie zufällig ruft der Muezzin jetzt ohnehin zum Gebet ins Allerheiligste der Moschee. Dass diese Moschee überhaupt gebaut wurde, dass die Stadt überhaupt existiert, dass dieser Ort für die Muriden so etwas Ähnliches ist wie Mekka, dafür ist Sheikh Amadou Bamba verantwortlich. Es gibt ein Foto von diesem Mann, das sehr häufig im Senegal zu sehen ist, als Plakat, als Aufkleber auf Bussen und Taxen oder als T-Shirt. Das Foto zeigt Amadou Bamba mit einem weißen Turban, das Gesicht ist halb verdeckt von einem Stoffzipfel. Als Amadou Bamba 1927 starb, hinterließ er Tausende von Gedichten und Texten. Seine Anhänger haben daraus über die Jahre hinweg die Muridengesänge gemacht. Wie viele treue und engagierte Anhänger Sheikh Amadou Bamba und die Muriden heute noch haben, das ist nicht genau zu sagen. Schätzungen sprechen von 3 bis 5 Millionen Menschen, die sich zur Muridenbruderschaft bekennen. Obwohl, bekennen ist eigentlich ein zu schwaches Wort dafür. Wer Muride wird, schwört dem Kalifen Gefolgschaft. Ich unterwerfe mich deiner Autorität in dieser Welt und in der jenseitigen. Das ist die Formel, die jeder Muride gesprochen hat. Ein Murid ist derjenige, der sich entschlossen hat, einen bestimmten religiösen Weg zu gehen und sich auf diesem Weg der Führung des Scheiks oder des Kalifen anvertraut.
Omar Kandi.
Omar ist ein Murid. Er handelte mit Autos aus Europa. Er hat aber auch Schüler, die zu ihm kommen, um zu lernen, was ein Murid ist. Omar ist ein selbstbewusster, dynamischer Mann, der nur allzu gerne begeistert über die Bruderschaft und seine Heimatstadt Touba spricht.
Auf der ganzen Welt gibt es keine andere Stadt, die erst vor 100 Jahren gegründet wurde und ein solches Niveau erreicht hat. Es gibt keine Industrie, aber trotzdem können die Leute leben, weil wir immer Handel getrieben haben.
Eine Fahrt durch Touba zeigt eine geschäftige Stadt. Überall sind Pferde oder Eselskarren unterwegs, die Waren transportieren. Kleine Läden dominieren, Handelsvertretungen, lokale Märkte. Omar, der Mann aus Touba, der versucht, uns den Muridismus zu erklären, verweist immer wieder auf das Unterstützungsnetzwerk der Bruderschaft im Ausland.
Man hat dort Gruppen geschaffen. Wir nennen sie Dahira. Wenn ich also beispielsweise nach Frankreich gehe und treffe dort Anhänger des Scheichs Amadou Bamba, dann schließt man sich zusammen. Man spricht über die Alltagsprobleme, welche Schwierigkeiten es gibt, Handel zu treiben. Diejenigen, die nicht genug Geld haben, werden von den anderen unterstützt. Dann können sie zum Eiffelturm oder vor das Schloss Versailles gehen und dort ihre Waren verkaufen. Gleichzeitig zahlt aber auch jeder in die Gemeinschaft ein. Da wird Geld gesammelt, wenn ein Moride verstorben ist und in den Senegal zurückgebracht werden muss. Das ist gewissermaßen die Auswanderung des Moridismus.
Das funktioniert nach wie vor. Wer als Migrant aus Senegal beispielsweise in Spanien ankommt, erkundigt sich in Madrid oder in Barcelona nach der örtlichen Dahira, der Moridengruppe. Und jeder kann sicher sein, dass er dort Hilfe bekommt. Geld, Kontakte, Unterkunft. Dass viele Moriden auswanderten, hatte handfeste Gründe. Als Sheikh Amadou Bamba die Bruderschaft gründete, da wurden die französischen Kolonialherren im Senegal schnell misstrauisch. Sie fürchteten, die rasch wachsende Gemeinschaft könne zu viel Selbstbewusstsein, eventuell sogar Widerstand gegen die Kolonialherren entwickeln. Immerhin hatte der Sheikh seine Religionsgemeinschaft mitten im landwirtschaftlichen Zentrum von Senegal gegründet. Hier beuteten die Franzosen Erdnussplantagen aus. Sheikh Amadou Bamba erschien ihnen zu eigenständig. Zwischenzeitlich schickten sie den frommen Mann sogar jahrelang ins Exil. Später durfte er zurückkommen. Und die Gemeinschaft der Moriden arrangierte sich mit den Kolonialherren. Seitdem kontrollieren die Moriden die Erdnussproduktion des Senegal. Wie einflussreich die Moriden sind, welchen Rückhalt sie immer noch in der Bevölkerung haben, das lässt sich jedes Jahr beim Grand Magal in Touba ablesen. Dann pilgern Moriden aus dem In- und Ausland nach Touba. Es sind zwischen 3 und 4 Millionen Pilger, die die Stadt tagelang in einen Ausnahmezustand versetzen. Rund um die große Moschee sind Menschenmassen unterwegs. Sie wollen beten, sich auf ihren Glauben besinnen, ihre Gemeinschaft leben. Auch dieses Pilgerfest ist natürlich wirtschaftlich ein willkommenes Ereignis. Und obendrein ist die schiere Masse der Moriden-Anhänger eine Demonstration ihrer Bedeutung. Religionswissenschaftler Bakary Sambe vom Timbuktu-Institut in Saint-Louis wertet den Einfluss muslimischer Bruderschaften wie die der Moriden aber noch ganz anders. Religion ist längst ein politisches Thema geworden, sagt Bakary Sambe, und eine Sicherheitsfrage. Sambe verweist damit auf die rasche Ausbreitung radikal-islamischer Gruppen in Westafrika, auf die Milizen und Terroristengruppen, die in Mali, Niger oder in Burkina Faso operieren, auf fundamentalistische Auslegungen des Koran, die teilweise mit finanzieller Unterstützung aus den arabischen Golfstaaten in der Region verbreitet werden. Im Senegal spielen Bruderschaften wie die der Moriden bisher eine mäßigende Rolle. Sie achten zwar streng auf die Einhaltung religiöser Gebote in der heiligen Stadt, sie sind aber weit entfernt von islamistischen Tendenzen. Die Bruderschaften, auch die Moriden, meint Sambe, müssten etwas tun, wenn sie ihre starke Rolle im Senegal behalten wollen.
Das heißt, wenn die Bruderschaften ein Bollwerk gegen den Extremismus sein wollen, dann brauchen sie Reformen. Sie müssen ihre Botschaft und ihre Kommunikation modernisieren. Sie müssen sie an die Erwartungen der Jugend anpassen, die ja offen ist für Spiritualität, auch für Kommunikation via Internet. Und noch etwas, die Bruderschaften müssen eines vermeiden, dass sie von der Jugend als Teil eines politischen Systems wahrgenommen werden. Dass sie als Teil des großen Systems betrachtet werden, das die jungen Leute bekämpfen und zurückweisen.
Die Stadt Touba im Senegal und die Bedeutung des Moridenordens, Jens Borchers berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft in dieser Woche. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Am Montag zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr hören Sie uns wieder. In der Zwischenzeit finden Sie uns im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.